Jetzt möchte ich, dass ihr bitte Römer Kapitel 12 aufschlagt. Römer 12. Wir befassen uns heute mit einem einzigen Vers. Römer 12, Vers 6. Vielleicht lesen wir ab Vers 5. So sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Ich lese diesen sechsten Vers noch einmal. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagungen haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Es ist eigentlich eine Liste von sieben Geistesgaben und wir befassen uns heute mit der ersten. Also die Botschaft von vor einem Monat hat sich verlängert und deshalb, wir sind eigentlich bei dem dritten Punkt in der Botschaft, aber dieser Punkt und Teil 1 unter Nummer 3 wird zu einer Botschaft für sich. Reden wir jetzt über Prophezeiung, über die Prophetie. Es gibt zwei Aspekte. Und ich habe mir diese Begriffe ausgedacht. Voraussagen, das ist ein Begriff, den man schon dafür gebraucht hat. Aber das mit Heraussagen werde ich auf die eigene Kappe nehmen. Ich hoffe, dass das verständlich ist. Nun, manchmal denken die Leute an die Zukunftsvoraussagung. Und das war doch eine Aufgabe der Propheten, aber nicht immer. Aber Gott hat ihre Rede und ihre Autorität dadurch bestätigt, dass sie die Zukunft voraussagen konnten. Er hat gesagt, das sind die Menschen, die von mir sind. Sie können euch zuverlässlich die Zukunft voraussagen. Wobei, mir fällt ein, Mose gesagt hat und geschrieben hat, selbst wenn ein Prophet sagt, etwas wird passieren und es trifft ein, aber er ermutigt euch, den falschen Gott anzubeten, dann folgt ihm nicht. Es ist eine Prüfung. Gott möchte sehen, ob ihr Gott treu seid, aber eigentlich der Teufel ist nicht allgegenwärtig, er ist nicht allwissend, er weiß nicht die Zukunft. Er schlägt auch fehl und wenn die Propheten von ihm ihre Impulse bekommen, dann werden sie nicht recht haben, oft nicht recht. Und leider ist es so, dass manch angeblich prophetisches Reden in der Gemeinde Jesu Christi heutzutage fehlschlägt. Aber Gott hat verlangt im Alten Testament, dass ein wahrer Prophet immer Recht hat in Bezug auf die Zukunft. Wenn er die Zukunft voraussagt und dann trifft das nicht ein, dann ist das ein Beweis, es ist Gottes Art zu zeigen, glaubt ihm nicht, fürchtet ihn nicht. Aber in der Apostelgeschichte in Kapitel 11, in den Versen 27 und 28, sagten manche Propheten eine Hungersnot voraus. Sie sagten die Zukunft voraus und das waren Propheten Gottes. Und das war in der Zeit des Neuen Testaments. Das war in der Zeit der Gemeinde. Und in Kapitel 21, Vers 10, Agabus, ein Prophet, sagte, was passieren würde mit dem Apostel Paulus. Paulus macht es trotzdem, aber er sagte voraus, das und das wird eintreffen und es traf auch ein. Aber die Hauptaufgabe von Propheten war nicht irgendwie ein Hellseher zu sein, sondern sie waren die Prediger, die Amtsträger. Prophet waren Prediger. Und im Alten Testament finden wir sehr, sehr viel in den prophetischen Büchern. Wir finden das in anderen Büchern auch. Aber es gibt die kleinen Propheten, 13 glaube ich sind es, und dann die großen Propheten, Jesaja, Jeremia, Klagelieder gehört zu Jeremia, und dann Hesekiel und Daniel. die großen Propheten. Und wenn wir das auf das Neue Testament und auf unsere Zeit beziehen, wollen wir unterscheiden zwischen Amtsträger, die Propheten sind, Menschen, die wir Propheten nennen würden, oder Prophetinnen, werden wir auch diskutieren, und den Menschen, die prophetisch reden, aber nicht im formellen Sinn. Was sie tun, kann man Prophetie nennen, aber es ist nicht gleich das oder dem, was damals getan wurde. Also gibt es zwei Aspekte, voraussagen und einfach heraussagen, die Wahrheit über Gott heraussagen, oft in einer Versammlung. Das, was wir heute Morgen getan haben, wie ihr sehen werdet, die Lieder singen, ist eine Art Prophetie. Zwei Aspekte, voraussagen und heraussagen. Und beide diese Worte enthalten sagen. Sagenhaft ist das, okay? Und das heißt, es gibt eine verbale Tätigkeit. In 1. Petrus 4, Vers 11 wird unterschieden zwischen Redensgaben und Gaben des Dienstes. Nicht, weil das Reden kein Dienst wäre, aber es gibt die Leute, die begabt sind, und ihre Tätigkeit besteht darin, dass sie Gottes Wahrheit reden. Ihre Begabung, ihr Dienst besteht größtenteils darin, dass sie reden. Manche Redner sind auch sehr begabte Handwerker. Ich nicht. Aber die anderen Diensten in 1. Petrus 4, Vers 11 sind die, ja, wir würden fast sagen, praktischen. Damit wollen wir aber nicht sagen, dass das Reden nicht praktisch wäre. Aber ihr versteht, was ich meine. Und als verbale Tätigkeit läuft das teils über die direkte Begabung ab und teils ohne direkte Begabung. Das heißt, manche Menschen, die prophetisch reden, sind begabt und andere sind es nicht, aber sie tun es trotzdem. Ich möchte dann zeigen, es ist interessant, heute bekommt ihr das, was ich normalerweise sehe, und ich bekomme das, was ihr seht. Aber okay, es wird es interessant machen, hoffentlich hält es euch wach. Wie ist das mit den Menschen, die keine Begabung Gottes haben und trotzdem weissagen? Fangen wir bei Gläubigen an. Es gibt Gläubige, die nicht die Begabung der Prophetie haben, und doch reden sie teilweise weissagend. Ich lenke eure Aufmerksamkeit auf 1. Korinther. In Kapitel 12 ist zuerst die Frage, reden alle prophetisch? Sind etwa alle Propheten? Und in diesem Zusammenhang ist die Antwort nein. Nicht alle sind Propheten. Sind etwa alle Propheten? Nein. Aber schaut man zwei Kapitel später in 1. Korinther 14 in die Schrift, dann lesen wir zwei Formulierungen. In Vers 24 heißt es, wenn alle weissagen und ein Ungläubiger kommt herein. Und ich glaube nicht, dass das einfach hypothetisch ist oder das ist eine gestellte Situation, die nicht vorkommen könnte, sondern es kann vorkommen, dass alle in der Gemeinde dabei sind, weissagen, und ein Ungläubiger kommt in die Versammlung herein. Das ist Vers 24. Und in Vers 31 heißt es, und Paulus unter Inspiration des Heiligen Geistes sagt, ihr könnt alle weissagen. Was ich damit klar machen möchte, ist, Menschen, die nicht Propheten sind, können trotzdem ab und zu mal prophetisch reden. Bevor wir das weiter erklären, oder erklärt bekommen, will ich aber auch erwähnen, dass Ungläubige, es gab im Alten Testament und es gibt im Neuen Testament Menschen, die sich als Propheten herausgeben, die sogar prophetisch geredet haben, aber sie waren nicht einmal gläubig. Das ist ja ein Ding. Also, das macht uns zu schaffen. Aber ich gebe euch Beispiele davon. Ich fange mit Kaiaphas an. Das ist im Neuen Testament. Er war hoher Priester und er sagte, einer muss für das ganze Volk sterben. Und Johannes erklärt, das hat er nicht gesagt, weil er, also, das hat er deshalb gesagt, weil er in dem Jahr Hoherpriester war. Gott hat ihm erlaubt, obwohl er ungläubig war, ein Gegner Jesu, hat Gott ihm trotzdem erlaubt, etwas Wahrhaftiges zu sagen, eine prophetische Aussage. Und dann gibt es Bileam im Alten Testament. Ich weiß nicht, ob das euch, es gibt ein paar Stellen, die mir ehrlich gesagt schwer sind. Wenn ich in, ist das Levit, ja, dritte Mose bin, ein Kapitel mit den Reinheitsgesetzen, so groß, so lang. Und dann muss ich ehrlich sagen, oder muss ich nicht, aber ich sage es euch trotzdem, in 4. Mose gibt es Kapitel 22, 23, 24, die lange Geschichte von Bileam. Da frage ich mich, okay, das muss ja Gott wirklich sehr wichtig gewesen sein, weil er hat ganze drei Kapitel diesem Mann und dem Thema gewidmet. Wenn so etwas vorkommt, müsste man dann schon fragen, okay Gott, was war dir so wichtig, dass du so viel Platz dieser Geschichte oder diesem Thema gewidmet hast? Also Kaiaphas, ein hoher Priester, Bileam, eigentlich ein falscher Prophet. Was er gesagt hat, stimmte. Was er gesagt hat, traf auch ein und trifft noch ein. Aber er wurde dann später totgeschlagen, weil er ein Gegner, ein Feind Gottes Volkes war. Und dann gibt es falsche Brüder in Matthäus 7, die Leute, von denen Jesus gesagt hat, viele werden zu mir an dem Tag sagen, haben wir nicht in deinem Namen prophezeit? Haben wir nicht Wunder gewirkt? Haben wir nicht Dämonen ausgetrieben in deinem Namen? Und ich werde ihnen sagen, weicht von mir, ihr Übeltäter, ich habe euch nie gekannt. Es gibt Menschen, die prophetisch reden. Möglicherweise, also Jesus sagt nicht, sie gaben nur vor, Dämonen auszutreiben, aber es war nicht wirklich so. Oder sie gaben nur vor, Wunder tun zu können. Und das mit prophetischem Reden, er stellt nicht in Frage, dass das, was sie gesagt haben, Hand und Fuß hatte. Aber sie haben es irgendwie tun können, ohne dass sie gläubig waren. Wow, das ist ja eigentlich erstaunlich. Aber obwohl man für Gott herausreden kann, möglicherweise, also in dem Fall von Kaiaphas und Bileam, haben sie sogar vorausgesagt, aber waren nicht gläubig, gibt es aber eine direkte Begabung, eine direkte prophetische Begabung. Es gab das im Alten Testament, muss ich immer wieder hinüberschielen. Das gab es im Alten Testament in Matthäus 11, Vers 13. Um nur einen Vers herauszupicken, heißt es, alle Propheten haben geweissagt von so und so bis zu Johannes, also bis zu der gegenwärtigen Zeit. Johannes der Täufer war der letzte alttestamentliche Prophet, obwohl er im Neuen Testament ist. Aber die Art, wie er gesprochen hat, war alttestamentlich. Und ich lasse es jetzt schon dabei mit dem Alten Testament und fokussiere auf das Neue. Im Neuen Testament hat es die Tätigkeit der Weissagung gegeben. In unserem Text heißt es, wir haben aber verschiedene Gnadengaben, gemäß der uns verliehenen Gnade, wenn wir Weissagung haben. Wir haben unterschiedliche Gnadengaben, Punkt, 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 Weissagung. In diesem Fall ist es eine Tätigkeit, eine Aktivität, eine Gnadengabe, aber es gibt und gab, ich meine Entschuldigung, es gab, als das Neue Testament geschrieben wurde, noch das Amt eines Propheten. Ich möchte dazwischen unterscheiden. Das machen nicht alle. Manche wollen behaupten, dass es alle Gnadengaben, die es je gegeben hat, auch heute in voller Anzahl noch gibt. Sie wollen glauben, dass es Apostel gibt. In letzter Zeit gibt es sogar, du kannst $700 geben, spenden, und man ist bereit, dich Apostel zu nennen. Das war, als MacArthur sein Buch Fremdes Feuer geschrieben hat. Ich glaube 2015 oder so. Aber stellt euch vor, du, solange du treu deine jährliche Spende abgibst, dann stehst du in der Liste der heutigen Apostel. Das, was du sagst, wird anerkannt als apostolische Rede. Ja, ich schüttle auch mit dem Kopf. Ich hätte es nicht geglaubt. Von dem ganzen Buch war das vielleicht das am allererstaunlichsten. Aber Amtsträger. In Epheser 2, Vers 20 wird uns gesagt, dass die Gemeinde auf den Grund der Apostel werden es erst genannt, denn sie haben sogar Priorität über die Propheten, aber auf den Grund der Apostel und die Propheten. Das lese ich euch vor. Und dann werden wir in Epheser, in dem Brief, bleiben, denn wir werden auch Bezug nehmen auf Kapitel 4, Vers 11. Epheser 2, Vers 20, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Falls ihr nicht aktiv mitdenkt, oder falls ich einfach so viel rede, dass es schwer ist, alles gleich zu betrachten, möchte ich nur darauf hinweisen, dass ein Fundament, eine Grundlage unter den allerersten Dingen ist, die man macht, wenn man ein Gebäude errichtet. Man erwartet nicht, die Grundlage in der Oberetage zu finden oder auf dem Dach irgendwo. Das hört sich vielleicht ein bisschen albern an, aber die Apostel und die Propheten haben die Basis, den Grund, die Grundlage der Gemeinde gegründet. Also die gehörten zu dem Anfang und die werden nicht fortgesetzt. Es gibt nur ein Fundament, nur eine Grundlage, nicht mehrere. Und Prophet, also in Kapitel 4, Vers 11, heißt es, dass der Herr Jesus Christus hinaufgefahren ist in die Höhe und von dort aus gab er Gaben. Und letzte Woche haben wir gesehen, dass Jesus Christus die Begabung, und ein Bruder hat mich auch darauf aufmerksam gemacht, dass es heißt, ich danke Christus Jesus, meinem Herrn, dass er mich treu erachtet hat und mich in den Dienst gestellt hat. Der Herr Jesus Christus, ein der Dinge, die er tut und gibt, ist, er gibt begabte Menschen seiner Gemeinde. Er stellt Menschen in den Dienst und er gibt uns allen die Gaben des Heiligen Geistes. Und hier in Kapitel 4, Vers 11 steht, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten. Die Apostel wurden bestätigt, ihre Rede wurde bestätigt durch die Zeichen eines Apostels. Es gab Zeichen und Wunder, die nur die Apostel tun konnten. Dies war die Art, wie Gott ihre Reden ihre Schriften auch bestätigt hat, so dass wir wissen können, dass das nicht ohne ist, dass wir Vertrauen haben können zu der Bibel. Und dann heißt es aber etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Es hat Propheten im Neuen Testament gegeben. Dazu vielleicht noch heute mehr. Aber zuerst möchte ich dann erwähnen, ich vergesse immer wieder hinzuschauen. Okay, gut, das müsste reichen vorerst. Wir hatten zwei Aspekte, Voraussagen und Heraussagen von Wahrheit. Und es liegt auf der Hand, dass das eine verbale Tätigkeit ist. Es ist gesprochen, geredet. Und es ist auch erbaulich. Wenn es nicht erbaulich ist, dann ist das nicht das Werk eines wahren Propheten. Denn es heißt in 1. Korinther 14, Vers 3, wer weissagt, redet für die Menschen zur Erbauung und zur Ermutigung und zum Trost. Ich schlage jetzt 1. Korinther 14, Vers 3 auf. Wer aber weissagt, der redet für Menschen, nicht zu ihrem Nachteil, er redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Die Aufgabe eines Redners für Gott müsste sein, dass er zu den Menschen zu ihrer Erbauung redet. Wenn die Menschen nicht erbaut sind, dann ist das eine Zielverfehlung. Zur Ermahnung, es ist nicht immer nur positiv. Menschen müssen korrigiert werden, aber sie brauchen auch Trost und der Trost darf nicht fehlen. Dies ist eine sehr wichtige Stelle, die uns zeigt, dass wenn wir prophetisch reden und nicht nur predigen, aber wenn wir überhaupt heraussagen, geht es um Erbauung der Gemeinde. Wenn die anderen nicht erbaut werden, dann haben wir das Ziel verfehlt. Auch in der gegenseitigen Erbauung. Hebräer 10, 24, nicht nur 25. Hebräer 10, 25 sagt uns, dass wir unsere Versammlung nicht versäumen dürfen, verlassen dürfen. Da lag sehr viel Betonung während der Corona-Zeit. Aber oft wird Vers 24 übersehen, dass wir einander zu Liebe und guten Werken anspornen sollten, anreizen sollten, zur Erbauung, zur Ermahnung. Kannst du das liebevoll? Nimmst du das liebevoll an? Ich weiß, es ist schmerzhaft, es ist schwierig. Unser alter Mensch, unser alter Adam, unser Stolz ist oft hinderlich. Wir wollen ja nicht unbedingt meinen, dass Gott uns zum alleinigen Korrigierenden bestellt hat. Es gibt in englischer Sprache drei Konkordanzen. Kennt ihr den Begriff Konkordanz? Heutzutage kennt man die Konkordanzen nicht, weil man Apps hat. Früher hießen diese Programme Apps. Und du kannst ein Wort eingeben und in einer Millisekunde hast du dann alle Stellen in der Bibel, wo dieser Begriff vorkommt. Früher konnte man das nicht. Man hatte große Wälzer. Ich habe zu Hause drei. Mein erster Konkordanz, meinen ersten habe ich in der 5. Klasse bekommen. Wir zogen von einer Gemeinde weg und sie gaben mir als Abschiedsgeschenk, ich weiß nicht, was sie meinem Bruder gegeben haben, was sie meinem Vater und meiner Mutter gegeben haben, aber ich bekam Cruden's Concordance. Das ist nicht ausschöpfend, es war etwa so groß, das ist durch die Jahre ein bisschen beschädigt mittlerweile, aber es ist händlich. Und ich habe es bis vor wenigen Jahren immer noch gebraucht. Später konnte ich für $10, nur $10, ein Strong's Concordance bekommen. Strong. Augustus Strong. Und er hat alle Worte der Bibel in eine Liste eingetragen. Alle englischen Worte. Und selbst in der deutschen Sprache, wenn du zum Beispiel Clever hast. Kennt ihr das Programm, das App Clever? Von CLV, das sind die Buchstaben Clever, C-L-E-V-E-R, Clever. Und dieses Bibel-App, wenn du auf 123 drückst, da ist ein Knopf, 123, du klickst drauf und plötzlich erscheinen zwischen allen Worten in Klammern Nummern, Ziffern. Und du klickst drauf und ein Wort erscheint. Sagen wir in diesem Fall prophezeien. Wenn ein G davor steht, ist das, weil das griechisch ist. Steht überhaupt kein, ich glaube nicht, dass H davor steht im Alten Testament, sondern nur die Nummer. Das ist, weil das hebräische Begriffe sind und ja. Ach so, ihr fragt, warum sage ich, frage auch. Also Strong's. Das wurde so in so einer hohen Zahl veröffentlicht, dass der Preis für diesen Wälzer nur $10 war. Erstaunlich billig. Und dann gab es Young. Wie alt? Jung. Young hat das nicht wie Strong gemacht, sondern seine Konkordanz, seine Liste aller Worte in der ganzen Bibel basieren auf dem Urtext. Hebräische und griechische und aramäische Begriffe. Also sagen wir, du würdest das Wort Heil haben, aber vielleicht werden verschiedene Worte im Urtext dafür gebraucht und als Heil übersetzt. Dann schaust du Heil nach und dann siehst du alle Worte im Hebräischen, Aramäischen oder Griechischen, wo Heil übersetzt wird und du kannst zurückführen auf die unterliegenden Begriffe. Aber Cruden ist dafür bekannt, dass er es sich zur Aufgabe gemacht hat. Er war offensichtlich ein ganz pingeliger Typ. Man nannte ihn den Korrigierer des Volkes. Stell dir vor, du wirst im Lande dafür bekannt, dass du die Menschen korrigierst. Also bitte nicht. Das können wir nicht gebrauchen. Aber ein bisschen davon wäre nicht schlecht. Zur Erbauung, zur Ermahnung und das Trösten darf auch nicht fehlen. Erbauliche Tätigkeit, diese Prophezeiung. Nun, es ist vorwiegend eine Tätigkeit für Gläubige oder Angläubige, besser formuliert. Es stimmt, dass die Propheten im Alten Testament zu den Ungläubigen auch gesprochen haben. Aber im Neuen Testament, in 1. Korinther 14, sehen wir, dass das eine Aufgabe, die ausgeübt wurde in der Gemeinde, in allen Gemeinden. Deshalb, wenn es heißt, sagen wir, du bist in der Versammlung, also überhaupt in der Versammlung, und ein Ungläubiger kommt herein. Die Idee ist, bis zu dem Punkt waren alle gläubig in der Versammlung. Aber dann hört jemand vielleicht singen und klopft an und sagt, hey, was macht ihr da? Ach, kommt rein. Und er kommt rein und dann war die Frage, was machen die Leute da? Reden sie alle in Zungen? Ist es ein heilloses Durcheinander? Dann wird er sagen, ihr spinnt wohl und er geht dann wieder. Aber wenn alle weissagen, fällt er auf sein Angesicht und bekennt, er wird überzeugt, überführt von allen. Ja, hier, ein Ungläubiger wird überführt. In Johannes 16 lesen wir, dass wenn der Beistand kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und Gerechtigkeit und Gericht. Und was passiert mit diesem Mann? Er kommt in eine Versammlung hinein, wo die Menschen voll Geistes sind, wo die Menschen überhaupt den Heiligen Geist in sich haben und tragen. Und sie reden alle prophetisch, sie weissagen. Und dieser Ungläubige ist überführt von seiner Sünde, überführt von der Gerechtigkeit Jesu Christi, überführt von dem Gericht, das ihm droht. Und er fällt auf sein Angesicht und er bekennt, dass Gott in und unter euch anwesend ist. Also dieses prophetische Reden ist in erster Linie heutzutage für Gläubige, aber wenn ein Ungläubiger hineingeraten sollte, ist es ein Hinweis darauf, dass Gott hier anwesend ist. Wenn Menschen manchmal hineinkommen und meinen, es ist das Hotel oben, und sie setzen sich vielleicht auf die Sofa hinten, oder sie kommen sogar in den Versammlungsraum, was morgens meistens nicht passiert. Die meisten Leute kommen gegen Abend in dieses Gebäude hinein. Aber manche verirren sich und kommen hier in unsere Räume hinein. Welchen Eindruck bekommen sie, wenn wir singen? Denken sie, wir sind nicht davon überzeugt, was wir singen? Oder werden sie überführt von dem, was alle machen? Es ist ein Hinweis darauf, dass Gott anwesend ist. Nun werde ich das, ich werde euch bitten, Jungs hinten, wenn ihr das bitte ausschalten würdet, dann schließe ich das ohne Ablenkung oder ohne Hilfe, je nachdem, wie man das sehen will. Ich habe noch zwei Punkte, die ich loswerde, bevor ich hier Schluss mache. Oder drei, okay. Musizieren gehört zu der Weissagung. Wenn man 1. Chronik 25 nachschlägt, die ersten 7 Verse, sieht man in Vers 1, in Vers 2 und Vers 3, dass mit Instrumenten geweissagt wurde. Ich nehme mir die Zeit. 1. Chronik 25. Es steht: Und David samt den Herrführern sonderten von den Söhnen Asafs, Hemans und Jedutuns solche zum Dienst aus, die weissagten. Elbefelder sagt mit, aber Schlachter sagt zum lauten Harfen- und Zimbelspiel. Man könnte denken, ja, sie weissagten und die wurden nur begleitet. Aber das Spielen war ein Teil ihrer Weissagung. Und die Zahl der Männer, die diesen Dienst verrichtet war, und dann geht er durch die 3 Söhne Asafs, oder die 3 von den Söhnen Asafs, Vers 2, von Jedutun, Vers 3, und von Heman, Vers 4. Von ihm gab es mehr. Er hatte 14 Söhne und dazu noch 3 Töchter. Aber sie waren alle Berufsmusiker, könnte man sagen. Sie dienten in der Musik. Und wir sehen hier, dass sie weissagten, Vers 1, sie weissagten, Vers 2, sie weissagten unter der Leitung der Jedutun, Vers 3, sie weissagten beim Gesang mit Instrumenten im Haus Gottes. Die weissagten beim Gesang mit Instrumenten im Haus Gottes. Dies ist eine, ich würde sagen, für die Gemeinde heutzutage vielleicht die Hauptweise, wie man weissagt, gemeinsam, wo alle beteiligt sind, gleichzeitig, ohne dass es ein Durcheinander ist. Merkt, dass es dann, es hieß, glaube ich, in Vers 6, nach der Anweisung Davids geschah. Und das heißt, Prophezeiung muss im Einklang stehen mit den Propheten oder mit den anderen Prophezeiungen. In Römer 12, Vers 6 heißt es, gemäß des Glaubens, ach, das ist es, gemäß des Glaubens oder gemäß dem Glauben. Und du bist eher für Dativ? Genitiv. Okay, gemäß des Glaubens. Ich habe immer gedacht, das bedeutet, wenn er ausreichend Glauben hat, dann übt er seine prophetische Gabe mehr aus. Aber eigentlich ist es gemäß des Glaubens, der Glaube ist ein fester Begriff, wie in Judas 3, der ein für alle Mal den Heiligen überlieferten Glauben. Der Glaube ist ein Korpus von Wahrheit. Es ist die Lehre der Gemeinde. Also wer prophezeit, sollte im Einklang prophezeien mit dem prophetischen Wort, mit der Bibel. Das steht in 1. Korinther 14, Vers 32. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Du kannst ja nicht sagen, ich bin voll Geistes und dann legst du los mit einer Weissagung und die stimmt überhaupt nicht mit den anderen Weissagungen überein. Dann würde man sagen, okay, wer spricht vom Geist hier? Der Geist kann sich nicht widersprechen. Dann heißt es, wer weissagt, soll gemäß des Glaubens weissagen. In 1. Chronik 25 hieß es, nach Anweisung und nach den Worten Gottes, nach der Anweisung. Auch diese Menschen damals waren nicht freie Geister und machten, was sie wollten, sondern sie mussten unter der Ordnung von David und von Gottes Geist stehen. Dann letztens, und das ist ein Thema für sich, aber ich werde es anschneiden. Ich denke, dass es für euch vielleicht nicht so problematisch ist, aber Frauen waren beteiligt. Frauen waren an der Weissagung und sind es noch. Sie waren beteiligt am Prophezeien und als Prophetinnen. Also nicht nur an der Tätigkeit, sondern auch an dem Amt. Frauen waren beteiligt am Prophezeien. In Joel 3, Vers 1, und das wird zitiert in Apostelgeschichte 2, 17. Es waren nicht nur die Männer, die zu Pfingsten in Zungen geredet haben. Petrus erklärte, dies ist die Erfüllung von den Worten Joels, der gesagt hat, auch eure Töchter werden weissagen. In Apostelgeschichte 21, also das war, ich höre ein bisschen flüstern, ich wiederhole die Stelle, Joel 3, 1 im Alten Testament, zitiert in Apostelgeschichte 2, 17. Und dann in Apostelgeschichte 21, in den Versen 8 und 9, heißt es, dass, ich glaube, Philippus oder Barnabas, Philippus, glaube ich, drei Töchter hatten, die Prophetinnen waren. Und es wird uns nicht gesagt, wo sie geweissagt haben. Es heißt, sie waren in dem Haus ihres Vaters. Oder ja, in dem Zusammenhang, Vers 8, kann man vermuten, dass sie geweissagt haben in der Nähe oder sogar in dem Haus ihres Vaters. Es kann sein, dass das eine Hausgemeinde war. Also haben wir am Pfingsttag, Apostelgeschichte 2, in der Öffentlichkeit, in Anwesenheit von Juden. In Apostelgeschichte 21 haben wir Gemeinde Gottes, also haben wir die Gemeinde und Frauen, die, nein, es hieß nicht, dass sie Prophetinnen waren, sondern dass sie prophetisch redeten. Das ist ein Unterschied, da will man schon unterscheiden. Man könnte natürlich sagen, ja, aber was ist denn ein Mensch, der prophetisch redet? Aber Gott hat sie nicht Prophetinnen genannt in der Gemeindezeit, sondern hat gesagt, dass sie prophezeiten. Ich möchte aber auch nebenher erwähnen, es gab eine Übergangszeit aus dem Alten Testament in die jetzige. Das Neue Testament war noch nicht geschrieben, größtenteils. Und das, was im Alten Testament vorkam, gab es noch eine Weile. Es gab nicht einen Bruch zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber wir lassen das Wort stehen und für sich reden. Und in 1. Korinther 11, Vers 5 heißt es, wenn eine Frau betet oder weissagt, dann ist die Rede von dem bedeckten Haupt, aber es steht da, nicht nur beten, sondern auch weissagen. In Angesicht der Stelle in 1. Chronik 25 kann man vermuten, dass sie sich an der Musik beteiligt. Mit der Kopfbedeckung ist es überhaupt schwierig, auf einen Nenner, gemeinsamen Nenner zu kommen. Und ich weiß das. Ich habe Krisha unterwegs in die Gemeinde gesagt, es ist mir weniger wichtig, was eine Frau tut, als dass sie etwas tut mit der Stelle. Also man soll die Bibel in dieser Hinsicht nicht total außer Acht lassen, ob man dann, wir redeten darüber, weil ich gesehen habe, eine junge Dame auf der Freizeit, also besucht die Freizeit, und sie kam in das Zimmer rein, legte ihre Bibel hin, in Notizblock und Kugelschreiber und einen Schleier oder irgendein Tuch hin. Was mir gesagt hat, dass wenn sie ihre stille Zeit hat, würde sie den Kopf bedecken. Krisha sagte, nein, das ist, weil sie danach zu ihrer Versammlung geht und sie nahm das mit. Ich weiß es nicht, aber man muss sich auf jeden Fall mit der Stelle auseinandersetzen. 1. Korinther 11, Vers 5, prophetisches Reden. Natürlich nicht die Unterweisung von Männern. 1. Timotheus 2, Vers 12, das ist nicht erlaubt. Ich unterscheide zwischen Männern und Jungs. Gerade werden die Jungs von einer Frau unterwiesen, die Kleinen, die Knaben. Aber die Unterweisung von Männern, ein anderes Wort, in 1. Timotheus 2, Vers 12, ist nicht erlaubt. Und eine gewisse, die verbale Beteiligung der Frau in der Gemeinde ist auf jeden Fall stark begrenzt. Inwiefern? Darüber streitet man sich auch. Wir waren in einer Gemeinde auf einer Insel in Deutschland und die Frauen durften nicht einmal ein Laut von sich geben, nachdem sie durch die Türen gekommen sind. Also im Foyer, da wo man die Garderobe hat, haben sie laut miteinander gesprochen. Sobald sie aber in den Versammlungsraum gekommen waren, haben sie gar kein Wort mehr gesagt. Das war ein bisschen unheimlich. Aber auf jeden Fall, 1. Korinther 14, 34 und 35 sagt, die Frau soll in der Gemeinde schweigen. In dem Zusammenhang würde ich das auf das prophetische Reden im Sinne in dem Kapitel, sagen wir es einfach so, dass sie eine Weissagung von Gott gibt in der Gemeinde. Im Alten Testament hat es Aarons Schwester gegeben, Miriam. Sie weissagte zum Beispiel im Gesang, im Reigen mit den Frauen. In Richter 4, Vers 4, Deborah war Richterin, aber auch Prophetin. Es gab eine Frau, Hulda, die Prophetin Gottes, in 2. Könige 22 und 2. Chronik 34, die einem König gesagt hat, das Land wird gerichtet, aber du wirst überleben. In Nehemia 6, 14 gab es eine falsche Propheten, die versuchte, Nehemia Angst zu machen. Und in Jesaja 8, Vers 3 gab es die Frau von Jesaja und sie wird die Prophetin genannt. Also wie manche sagen, Pastorin, bezogen auf die Frau von einem Pastor, das hat nicht immer zu bedeuten, dass sie auch eine Pastorin der Gemeinde ist, sondern die Frau Pastorin, die Ehefrau von dem Pastor. Ich denke, dass es ähnlich ist bei Jesaja. Okay. Im Neuen Testament, Lukas 2, Anna, die Hochbetagte, das war aber bevor es eine Gemeinde gegeben hat. Sie wurde Prophetin genannt. Das war, wie gesagt, vor der Entstehung der Gemeinde und noch zum Alten Testament gehörend, obwohl es in den Evangelien vorkommt. Und in Offenbarung 2, Vers 20, das ist ein schlechtes Beispiel, wo es heißt, ihr erlaubt die Prophetin Isabel zu reden. Also das war eine Frau, die die Gemeinde verführen wollte. Aber jetzt habt ihr alle Vorkommnisse der Prophetinnen in der Bibel zusammengefasst. Okay? brauchen wir nicht. Ihr habt sie gehört. Es dauert eine Minute. Zwei Aspekte, Voraussagen und Heraussagen. Verbal, erbaulich, vorwiegend eine Tätigkeit an Gläubige. Ein Hinweis darauf, dass Gott in der Mitte ist. Musizieren gehört stark dazu. Im Einklang mit dem Glauben. Und Frauen waren beteiligt. Und sind es auch offiziell noch. Also wenn ihr singt, Frauen singt mit. Das dürft ihr. Und wenn es andere Bedeutungen gibt, ja. Okay. Das war nur der erste Begriff in einer Liste von 7. Aber in Römer 12 heißt es, geht es um die Geistesgaben. Und jetzt habt ihr ein bisschen besser Verständnis von dem prophetischen Reden. Besser, vielleicht nicht ausschöpfend. Aber hoffentlich war das hilfreich. Herr, wir danken dir, dass du zu uns gesprochen hast und dass du immer noch durch uns sprichst. Und hilf uns, dass wir nicht meinen, dass wir da nicht beteiligt wären, weil wir nicht Propheten sind. Aber wenn wir dann prophetisch reden, wenn wir weissagen, wenn wir die Wahrheiten laut sagen, vor allem in der Gemeinde, dann gib uns bitte Freudigkeit daran, dass wir uns rege beteiligen, auch verbal an der Wahrheit. Danke für die Propheten, auf die du deine Gemeinde gegründet hast. Amen.